Herzlichen Dank für die Einladung hier nach Wächtersbach. Ich war, glaube ich, schon ein paar Jahre nicht mehr hier zum Predigen. Ich war aber öfter schon zwischendurch mal da, hauptsächlich zum Frühstück. Und das war immer gut. Also letztes war vor 2 Wochen ungefähr, Willi. Maritza hat schönes Frühstück gemacht für die Pastoren von unserer Gegend hier. Das war auch gut. Und jetzt sind wir mal zum Abendessen gekommen. Aber der Willi sagt, vorher musst du predigen, sonst gibt's nichts zu essen. Nee, das war nur Spaß. Er hat gesagt, bleib lang genug da, damit du auch was zu essen kriegst. Ja, schön wieder mal hier zu sein, auch schön mal wieder an meiner alten Kanzel zu stehen. Die sind ja alle so maßgeschneidert für mich. Hier die und in Gelnhausen und mittlerweile in Vladingen in Holland und in Hanau, überall gibt es ähnliche Kanzel, die alle mal nach meinem Maß, also nach der Größe, gebaut wurden. Ne? Also sie haben alle so eine kleine Einbuchtung hier schon und nach dem Abend brauchen sie vielleicht noch eine größere. Na gut. Morgen feiern wir das Pfingstfest und ich habe gedacht, ich will euch mal ein paar Gedanken über das Thema Heiligung mit auf den Weg geben. Das hat ja auch was sehr viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Und ich fange einfach mal so an und sag mal, unsere Kirche, die Kirche des Nazareners, die es ja nicht nur in Wächtersbach gibt, sondern in Deutschland, wo wir eine recht kleine Kirche sind, aber in der weiten Welt doch eine ziemlich große Gemeinschaft mittlerweile. Diese Gemeinschaft gibt es ja jetzt seit 1908, also die Kirche ist eine junge Denomination, hat aber doch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel und zu der großen weltweiten Familie gehören wir. Aber als die Kirche anfing, war es ja nicht so, dass sich ein paar Leute zusammengesetzt haben in irgendeinem Vorstandszimmer oder in einem Gebetsraum, wie ihr einen habt, und gesagt haben, Mensch, vielleicht wäre es mal Zeit, wieder eine Gemeinde oder eine Kirche zu gründen. So war das ja nicht gewesen. Die Kirche des Nazareners, wie viele andere Kirchen, sind ja nicht am grünen Tisch entstanden, sondern meistens aus einer geistlichen Erneuerungsbewegung heraus. Und so war das auch für uns als Kirche des Nazareners gewesen. Sie ist aus einer Entwicklung, einer Bewegung entstanden, die man in der Theologie die Heiligungsbewegung nennt. Also nicht die Heilungsbewegung, was manche dann, die sehen das Wort Heiligung und lesen Heilung, weil sie sich das vielleicht mehr wünschen als die Heiligung. Wie auch immer, nicht die Heilungsbewegung, sondern die Heiligungsbewegung. Und eine der ersten Kirchen, Denominationen, die aus der sogenannten Heiligungsbewegung hervorkam, war eigentlich schon die evangelisch-methodistische Kirche. Da hat vieles seinen Anfang genommen im Methodismus damals, in England, der das rübergeschwappt ist in die Vereinigten Staaten. Und dann um die Jahrhundertwende, um 1905 bis 1900, whatever, gab es dann Aufbrüche, geistliche Aufbrüche in bestehenden Kirchen und Gemeinschaften. Und aus diesen Aufbrüchen heraus sind auch neue Kirchen und Gemeinschaften wieder entstanden. Und diese Heiligungsbewegung wurde, wenn man so will, ich sage das oft so, von 2 Seiten befeuert. Also von der einen Seite gab es in den verschiedenen Kirchen mehr und mehr Menschen, die eine ganz neue und tiefe Sehnsucht danach hatten, wieder eine Begegnung mit dem lebendigen Gott zu haben. Und ich sage mal, die Wächtersbacher Gemeinde ist noch nicht so alt, aber ihr werdet merken mit der Zeit, dass man auch als Christ oder auch als Gemeinschaft zwar alles machen kann, was der Christ macht und was die Gemeinschaft macht, und es funktioniert sogar, ohne eine tiefe Beziehung mit Gott zu haben. So war das damals. Kirchen existierten, Leute gingen in die Gottesdienste, aber es war so eine Sehnsucht da, dass Gott auch nochmal so ganz neu da einbrechen möchte und was Großes tun würde. So, das war die eine Seite, von der die Heiligungsbewegung befeuert wurde, diese innere Sehnsucht nach einer neuen Erfahrung mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Aber zum anderen, die andere Seite, von der diese Bewegung befeuert wurde, war tatsächlich von Gottes Geist selbst, der sich dann manifestiert hat, in den Veranstaltungen, wo Leute sich neu Gott hingegeben haben und erfahren haben, irgendwas tut sich in meinem Leben, das ist nicht von dieser Welt. Ich habe einen Freund in den Vereinigten Staaten in Nashville, Tennessee. Der ist Pastor oder war es, ich glaube, er ist jetzt in Ruhestand gegangen, der war lange Jahre dort Pastor in einer Gemeinde, die älter ist als die Kirche des Nazareners. Wie kam das? Die Gemeinde gab es schon, bevor es die Nazarener gab. Und ist dann, weil sie von der geistlichen Ausrichtung auf derselben Schiene gefahren ist, gesagt hat, Mensch, wir schließen uns der Kirche des Nazareners an. Und mein Freund, der dort lange Zeit Pastor war, ist eine große Gemeinde und wir waren da ein paar Mal gewesen als Familie. Ich habe da gepredigt. Auf jeden Fall erzählt er einmal, er hatte einen in seiner Gemeinde, der schon als junger Mensch in dieser Gemeinde war und diese Aufbrüche, diese geistlichen Aufbrüche wirklich miterlebt hat. Und er hat dann erzählt, sie waren einmal zum Mittagessen in einem Restaurant und sie haben Hähnchen gegessen und er war neugierig und wollte wissen, sag mal, wie war das denn in der Anfangszeit, als die Kirche anfing, als diese geistlichen Aufbrüche waren, was war denn das Besondere an dieser Zeit? Dann hat er gesagt, dann hat er noch so den Knochen vom Hähnchen im Mund und ich habe erwartet, dass er jetzt irgendeine tolle Geschichte erzählt, wie was da so besonders war. Und er hat nur ein Wort gesagt, Intensity. Das war intensiv. Die Erfahrung, die wir als Christen und als Gemeinschaft gemacht haben, war einfach nur intensiv. Er sagt, wir sind nicht einfach in ein Geschäft gegangen, haben eingekauft. Wenn wir jemanden getroffen haben, haben wir die klassische Frage gestellt, wie geht's dir? Und die klassische Antwort, ach ja, so einigermaßen. Sondern es war immer die Frage, wie geht's dir? Und gemeint war, was tut Gott in deinem Leben? Er sagt, wir wären nie auseinandergegangen, selbst wenn wir im Geschäft waren, ohne dass wir kurz miteinander gebetet haben. Es war eine ganz intensive Zeit in der Gemeinschaft und in der Erfahrung im Leben mit Gott und des Wirkens des Heiligen Geistes. Ganz intensiv. So, auf der einen Seite diese Sehnsucht der Menschen, die schon zu Kirchen gehörten, hoffentlich tut Gott noch mal was Großes. Und auf der anderen Seite Gott, der was Großes getan hat und die Menschen haben das in einer Intensität erlebt wie nie zuvor. So, und viele haben dann etwas erlebt, was man fast wie eine zweite Bekehrung beschreiben könnte. Die haben gemerkt, meine Sehnsucht ist eine Sache, aber es gibt Dinge, die Gott hindern, in mir zu wirken. Ich muss mein Leben ganz neu auf den Altar Gottes legen und ihn bitten, dass er mich mit seinem Geist füllt. Wir haben wirklich so eine zweite, wie so eine zweite Bekehrung erlebt. Und Gott hat diese Menschen erfüllt mit dem Geist wie an Pfingsten. In der Apostelgeschichte lesen wir und haben davon gehört schon. Die Heiligungsbewegung wurde also geprägt von Menschen, die in der Kraft des Heiligen Geistes ein heiliges Leben führen wollten, ein intensives Leben, erfüllt vom Heiligen Geist. So, und aus dieser Bewegung heraus sind viele Gemeinschaften entstanden, eine davon sind wir, die Kirche des Nazareners, die dann auch sehr missionarisch wurde, sonst wären wir heute gar nicht hier als solche versammelt. Aber heiliges Leben, das klingt doch für viele ein bisschen abgefahren oder hochtrabend, oder? Uns gehen dabei vielleicht Gedanken durch den Kopf, heiliges Leben, wie war das noch? Ist es nicht der Papst, der Leute heilig spricht? Also ist ja so, ja, der Papst spricht Leute heilig. Um was geht es denn da eigentlich? Ich habe mal nachgeguckt, um das Richtige zu sagen, also nur eine kurze Zusammenfassung. Also da geht es darum, dass ein bestimmter Verstorbener, also keiner, der noch lebt, als Heiliger bezeichnet werden darf und als solcher verehrt werden soll. Voraussetzung aber, dass jemand heilig gesprochen wird, das fand ich sehr interessant, sind Martyrium. Das erleben auch immer mal Menschen. Man muss nur den falschen Ehepartner haben, dann hat man das schon. Nur Spaß. Das ist aber nicht gemeint, sondern richtiges Martyrium. Oder heroischer Tugendgrad des Betreffenden. so wie im Falle des Nichtmartyriums der Nachweis eines Wunders. Es tut mir leid, die meisten von uns qualifizieren sich nicht dafür. Wir sind dann noch alle zu lebendig. Interessant ist aber, dass die Bibel, wenn sie von Heiligen spricht, was ganz anderes meint. Da ist von lebendigen Menschen die Rede und auch nicht von ein paar Auserwählten, die was Besonderes erfahren haben oder was Besonderes können, sondern der normale Christ wird als Heiliger angesprochen, mit all den Fehlern, die er haben mag. Das ist sehr interessant. Wenn ihr mal die Briefe des Paulus an Rom und Korinth lest, da bezeichnet der Apostel Paulus gleich im ersten Kapitel die Empfänger der Briefe als Heilige. Wenn man weiter liest, fragt man sich, wie er darauf kommt, aber am Anfang sagt er an die Heiligen. So, wenn wir im Neuen Testament weiterlesen, dann wird deutlich, dass ein heiliges Leben nach der Bibel tatsächlich nicht etwas ist für irgendwelche abgehobenen Christen, sondern der ganz normale Stand, den Gott von uns erwartet. Und dazu lesen wir mal aus dem ersten Petrusbrief zwei Verse, über die ich sprechen will. Lange Einleitung jetzt, aber gibt auch noch einen langen Schluss, vielleicht mal sehen. 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 16. Und ich lese mal aus einer etwas moderneren Übersetzung, gibt es leider nur das Neue Testament, das heißt schlicht und einfach das Buch, aber es ist eine tolle, tolle Übersetzung und auch eine Sprache, die jeder versteht. Da klingt das zum Beispiel so: Deshalb sage ich, reißt euch zusammen und werdet ganz klar in eurem Denken. Seid hellwach und setzt eure Hoffnung ganz und gar auf die bedingungslose Gnade, die euch geschenkt wurde, weil Jesus, der Messias, in dieser Welt sichtbar wurde. Ihr seid ja sozusagen Kinder, die Gott gehorsam sind. Deshalb richtet euch nicht länger nach den Begehrlichkeiten, die euch in eurem früheren Leben, dem Leben der Unwissenheit, geprägt haben. Stattdessen, genau wie Gott, der euch zu sich gerufen hat, ganz heilig ist, sollt auch ihr in eurer gesamten Lebensführung heilig sein. So steht es auch im Gottesbuch geschrieben: Heilig sollt ihr sein, so wie ich heilig bin. Was der Apostel Petrus hier macht, ist, er unterscheidet zwischen dem früheren Leben derer, die er hier anschreibt, und dem Leben, das sie jetzt führen als solche, die Jesus Christus nachfolgen, die seine Jünger geworden sind. Und er schreibt, ihr sollt nicht mehr so leben, wie ihr das mal gelebt habt. Früher, als euer Leben geprägt war von Begehrlichkeiten, der Luther hat ja von Begierden geschrieben, und schlichtweg bedeutet das alles, was sich aus uns heraus, als Wunsch herauskristallisiert, das will ich haben. Es geht im Grunde darum, dass das Ich befriedigt wird, dass ich kriege, was ich will. Jemand, der Gott gehört, will das tun, was Gott gefällt, nicht was er will. So, und Petrus sagt, so sollte es bei euch nicht mehr sein, dass ihr denselben Begierden oder Begehrlichkeiten folgt, wie ihr das früher mal gemacht habt. Jetzt wird euer Leben doch von ganz anderswoher bestimmt, nämlich von Gott selbst. Als Christen, so sagt Petrus, sollt ihr nicht von euren Begierden und Trieben gesteuert werden, sondern allein vom Heiligen Geist. Und den Unterschied beschreibt der Apostel Paulus ja in einer Stelle, die ich liebe und die klassisch dafür ist, im Galaterbrief, könnt ihr das nachlesen, Galater 5, ich lese mal ab Vers 16. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Also hier erklärt Paulus genau das, was Petrus gerade gesagt hat. Lebt nicht nach den Begierden, und Paulus sagt, lebt im Geist, dann läuft das automatisch, dass er nicht den Begierden folgt. Und dann fährt er fort, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und dann kommt eine meiner Lieblingsstellen im Neuen Testament. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. So, und das Ganze zusammengefasst formuliert der Apostel Petrus im 16. Vers schlicht und einfach so. Das muss ich nur noch finden. Genauso wie Gott, der euch zu sich gerufen hat, ganz heilig ist, sollt auch ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig sein. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Buch gelesen. Also ich lese öfters mal ein Buch, also nicht. Das gibt ja so diesen Witz, ne? Was soll man dem zum Geburtstag schenken? Ach, schenke doch ein Buch. Und dann sagt der andere, nee, der hat doch schon eins. Also Bücher kann man eigentlich nie genug haben und ich lese auch mehr als ein Buch im Jahr. Aber es ist ein Buch von einem methodistischen Theologen, der John Oswald heißt, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Called to be Holy, gerufen, um heilig zu sein. Das ganze Buch geht um Heiligung. Und gleich auf der ersten Seite macht er eine Aussage, die hat mich damals und immer, wenn ich sie lese, wieder neu berührt. Da schreibt er, das Schicksal der christlichen Kirche in Amerika und in der ganzen Welt hängt davon ab, was die Kirche mit der biblischen Lehre der Heiligung macht. Das ist ein interessanter Satz, oder? Das Schicksal der christlichen Kirche hängt davon ab, was die Kirche mit der biblischen Lehre der Heiligung macht. Petrus hat seine Leser aufgefordert, sich ganz auf die bedingungslose Gnade Gottes zu verlassen. Und gleichzeitig ruft er auf zu einem Leben in der Heiligung, in Heiligkeit vor Gott. Mit anderen Worten, verlass dich auf die Gnade, die in deinem Leben Veränderung und Erneuerung bewirkt. Lebe ein Leben in der Heiligung, in dem Gottes Geist dich regiert und dein Leben bestimmt, damit dein Leben halt nicht nur ein bisschen verändert, sondern wirklich transformiert wird, also völlig anders wird, so wie Gott es will. Und das kann man nicht voneinander trennen, die Gnade und auch das, was Gottes Geist in uns tun will. Ich habe mir aus Oswalds Buch 4 Gedanken rausgeschrieben, die ich hier einfach mal so euch weitergeben will, weil es so ein bisschen zusammenfasst, um was geht es denn eigentlich darum, wenn wir sagen, zur Heiligkeit berufen. Was heißt das denn, in der Heiligung zu leben? Zum einen sagt er, Heiligung definiert ein Verhalten, eine Art zu leben. Jetzt will ich hier mal eine kleine Warnung reinflechten. Wenn man mit unterschiedlichen Leuten aus den unterschiedlichsten Kirchen und kirchlichen Hintergründen spricht, kann man denselben Satz lesen und die unterschiedlichsten Meinungen dazu haben. Wenn ihr mit einem Wesleyaner, also Nazarener, Methodist, über Heiligung spricht, ist da ein anderes Verständnis von Heiligung, als wenn ihr mit einem Menschen sprecht, der aus einer russlanddeutschen Baptistengemeinde kommt, mit einer langen Tradition, der unter Heiligung was. Und da muss man immer fragen, was verstehen wir denn unter Heiligung? Aber Heiligung grundsätzlich definiert immer ein Verhalten, eine Art zu leben. Wie führen wir unser Leben als Christ? Fakt ist, dass viele Menschen in unserem Land und in anderen Ländern auch in kirchlichen Gottesdiensten sitzen. Und man sagt es heute so schön, kirchlich oder christlich sozialisiert sind. aber keine richtige Beziehung zu Christus haben. Christlich sozialisiert, wir finden das toll, was in der Bibel steht. Wir finden das toll, in Gottesdienst zu gehen, da treffen wir gute Leute. Wir wissen, dass wir beten dürfen. Und es gibt tolle Texte in der Bibel, die uns helfen, wenn wir nicht so gut drauf sind. Das ist alles schön und gut, sozialisiert in einer Gemeinschaft, die zu dem Christus gehört. Aber das muss gar nichts bedeuten. Wenn es darum geht, gehört mein Leben wirklich Jesus. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. So, der zweite Gedanke, den der Oswald macht, ist, Heiligung ist ein Verhalten, eine Art zu leben, die vom Charakter Gottes bestimmt ist. Und da wird es schon ein bisschen spannender, weil manche, die, wenn man das Wort Heiligung benutzt, dann verstehen die darunter eine Liste mit unzähligen Dingen, die der Christ nicht mehr tun darf. Und dann bin ich geheiligt. Ja, wir hatten mal, als meine Frau und ich und unsere älteste Tochter war gerade geboren, oder nee, die war schon ein paar Jahre alt, 5. Da waren wir in der Pfalz in Frankenthal und haben dort die Gemeinde angefangen. Und da gab es auch eine Gemeinschaft von russlanddeutschen Christen, die große Gemeinde hatten, 1000 Leute oder wie viel kamen da zusammen. Und es waren sehr engagierte Menschen, die haben ihr Kirchengebäude fast ausschließlich selbst gebaut, die konnten das. Und irgendwann, als wir da anfingen, wollte einer der Brüder mal bei mir vorbeikommen, um darüber zu reden, wer wir denn sind. Und Kirche des Nazareners klang erstmal, das für eine komische Sekte. Und da hatten wir dann einen Abend ein Gespräch über unsere Kirche, um ihm einfach mal zu erklären, wer wir sind und dass wir hier auch Gemeindearbeit machen wollen, weil die Gemeinde der Russlanddeutschen damals war mehr ein in sich geschlossenes System, sage ich mal. Das waren die Menschen, die hier rüberkamen, die waren nicht so missionarisch ausgerichtet. Das ist heute sicherlich bei vielen anders, aber damals war das so. Dann habe ich ihm erklärt, wir sind eine Heiligungskirche, da kommen wir her. Dann hat er seine Idee von Heiligung. Und dann saß er bei uns auf der Couch und gegenüber war meine Stereoanlage. Ich habe ja immer viel Musik gemacht und viel Musik gehört. Viele, viele Schallplatten, wer noch weiß, was das ist, da haben wir stehen gehabt. Und dann stand da eine Schallplatte, glaube ich, von den Rolling Stones oder von irgendwas. Und er konnte seinen Blick gar nicht mehr abwenden. Nicht, weil er sie hören wollte, sondern weil er dachte, wie kann einer, der Heiligung predigt, die Rolling Stones hören? Im Laufe der Jahre habe ich verschiedene geistliche Erkenntnisse gewonnen. Zu einem Zeitpunkt war es die, dass man das vielleicht tatsächlich nicht machen sollte und dann habe ich die ganzen Stones-Platten weggeschmissen. In späteren Jahren habe ich es bereut, weil ich habe so ein paar Sachen vermisst, aber das ist eine andere Geschichte. Der Punkt ist mir nur der, in seinem Denken passte das nicht zu einem Heiligungsleben. Und es gab viele andere Dinge, äußere Dinge, wie Frauen sich kleiden, was sie anziehen dürfen, was sie auf keinen Fall tragen dürfen, schon gar nicht in der Kirche. Heiligung war sehr geprägt von einem Katalog dessen, was man tut und nicht tut. Heiligung, sagt Oswald, ist ein Verhalten, eine Art zu leben, die vom Charakter Gottes bestimmt ist. Da geht es nicht um einen Katalog, der abgearbeitet werden muss, sondern darum, dass Gott sich in mir verherrlichen kann und sein Charakter in mir mehr und mehr sichtbar wird. Das ist ein Unterschied. Wobei viele Dinge vom Katalog dann auch zum Tragen kommen würden. Das Dritte, Heiligung ist eine Art zu leben, die von allen Christen erwartet wird. Und ich finde es sehr interessant, in manchen christlichen Magazinen habe ich in den letzten Jahren immer wieder mal über Heiligung gelesen. Das waren keine Nazarener, nicht mal Leute aus einer Heiligungsbewegung, aber die dabei sind, das neu zu entdecken, dass es doch um mehr gehen muss, als nur, dass man sich mal bekehrt hat und dann christlich sozialisiert ist, treu in die Gemeinde geht, aber im Grunde keine Veränderung mehr stattfindet. Heiligung ist eine Art zu leben, die von allen Christen erwartet wird. Und das Vierte, Heiligung ist eine Art zu leben, die sich deutlich von der Art zu Leben der Menschen unterscheidet, die nicht zu Jesus gehören. Und das ist, glaube ich, auch mal ein ganz guter Prüfstein für jeden von uns. Woran erkennen denn die Menschen, dass wir zu Jesus gehören? So viele Christen verhalten sich kaum anders. Wenn ihr mal Diskussionen hört über die Politik, über die Flüchtlingspolitik, über die Kanzlerin und dann hört, was Christen hier und da rauslassen, dann merkt man eigentlich nur, das, was da rauskommt, ist das, was vorher drin war. Das ist nicht viel anders wie das, was bei anderen drin steckt. Wenn John Oswald schreibt, das Schicksal der christlichen Kirche hängt davon ab, was die Kirche mit der biblischen Lehre der Heiligung macht, dann geht es ihm nicht darum, wie über eine Lehre gedacht, nicht mal wie darüber gepredigt, geredet, diskutiert und theologisiert wird, sondern ob sich im Leben der Menschen, die schließlich Kirche ausmachen, der Charakter Jesu widerspiegelt. Das ist der Maßstab. Und da Gottes Charakter in Jesus sichtbar und erfahrbar geworden ist, sprechen wir gerne auch davon, Christus immer ähnlicher zu werden. Wenn ihr mal eine kurze Definition haben wollt, wenn jemand fragt, um was geht es denn eigentlich im Christsein? Was ist denn das Ziel meines Lebens als Christ? Dann ist es nicht, ja, dass ich nicht mehr lüge, dass ich die Gebote halte und das kann man alles runterleiern, das stimmt. Aber in einem kurzen Satz zusammenfasst, geht es eigentlich nur darum, dass wir Christus ähnlicher werden. Das ist das Maß der Heiligung. Und Paulus schreibt in Galater 4,19, beschreibt er das so, dass Christus mehr und mehr Gestalt in den Gläubigen gewinnen soll. Und wo das Christen in kirchlichen Gemeinden nicht mehr erleben, dann muss man wirklich die Existenzberechtigung der Kirchen in Frage stellen. Denn darum geht's. Doch wenn andererseits der heilige Charakter Gottes in Menschen sichtbar wird, dann wird auch ganz schnell offenbar, dass das nicht nur die Frucht eines anstrengenden christlichen Lebens ist. Ich gebe mir so viel Mühe, als Christ zu leben. Sondern dass es vor allem die Frucht dessen ist, dass der Heilige Geist in uns lebt und den Charakter Jesu in uns herstellt und uns permanent verändert. Der Heilige Geist im Leben des Gläubigen, das ist nicht nur die Kraftquelle, von der wir als Christen leben. Wir gehen nicht nur in die Kirche, um sonntags oder samstags aufzutanken, damit es über die Woche wieder einigermaßen langt. Sondern der Heilige Geist im Leben des Gläubigen macht den Gläubigen Christus ähnlicher. Und deshalb feiern wir Pfingsten, weil Gott an diesem Tag seinen Heiligen Geist ausgegossen hat und die vom Heiligen Geist erfüllt wurden, wurden Christus so ähnlich, dass man irgendwann einfach Christen zu ihnen sagte, weil man es gesehen hat. Wäre doch klasse, oder, wenn man Christen auch in unserer Zeit nicht nur Christen nennt, weil sie zu irgendeiner christlichen Kirche gehören oder weil sie was Christliches sagen oder sich manchmal christlich verhalten, sondern weil man den Charakter Christi in ihnen neu entdeckt. Vor einiger Zeit ein schönes Zitat gefunden und damit will ich schließen. Das habe ich eigentlich für morgen in meiner Predigt, aber heute Abend passt es auch sehr gut. Da hat jemand nochmal definiert, wie er einen Heiligen versteht. Und ich fand das ganz toll, das war nämlich kein geringerer als Nathan Söderblom, der schwedische Theologe, Erzbischof von Uppsala gewesen, Friedensnobelpreisträger 1930. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der lebendige Gott im Zeugnis der Religionsgeschichte. Wahrscheinlich so kompliziert, dass es kaum einer von uns verstehen würde, aber wie auch immer, bei dem Wort Heiligen hat er eine tolle, einfache Definition gefunden. Er sagt, Heilige sind solche Menschen, die es anderen leichter machen, an Gott zu glauben. Heilige sind solche Menschen, die es anderen leichter machen, an Gott zu glauben. Und schon merken wir, wir kennen viele komische Heilige, die es manchen schwer machen, an Gott zu glauben. Seid ihr Menschen, die es anderen leicht machen. Amen und frohe Pfingsten.